Guten Morgen zusammen. Ich habe den Weg aus dem Ruhrpott hierher gefunden, ohne Navi. Mittlerweile schaffe ich das. Schön hier zu sein bei euch. Ich hoffe, auch da oben sitzen ja auch noch Menschen. Herzlich willkommen da oben. Da kenne ich auch ein paar von. Sehr schön. Habt ihr Angst, hier unten zu sitzen? Wahrscheinlich. Ich könnte euch ja ansprechen, gell? Dann muss ich mir andere aussuchen, gell, Marco? Es ist immer die Frage, also ich stelle mir diese Frage wirklich sehr bewusst. Ich bin viel unterwegs und manche Gemeinden und Kirchen kennt man, manche kennt man nicht so gut. Und trotzdem ist es ja immer wieder die große Frage, was ist dran, was für Themen können denn für Geschwister, für Männer, Frauen, für Brüder, Schwestern angesagt sein, jetzt, heute, an diesem Tag. Und manchmal ist das so, wenn man in einer Gemeinde ist, dass man erwartet oder die Erwartungshaltung da ist, heute kommt bestimmt mal was ganz, ganz Neues, weil das ist ja jemand von außerhalb, der hat bestimmt die elementar neue Message für uns, Botschaft für uns. Und ich habe gedacht, ich habe so auf mein eigenes Leben geguckt und habe festgestellt, dass ich viele Dinge, die so bekannt sind, die man so weiß, schon große Probleme damit habe, die zu leben. Und ich glaube, dass Gott uns immer wieder sagt, pass mal auf, bevor du noch größere Sachen erlebst, schau mal erst nach, wie es in den Bereichen deiner Basis aussieht. Lebst du die? Kannst du die überhaupt umsetzen? Je mehr man weiß, das ist zwar ganz schön, aber ich glaube, wichtig ist, dass man ganz viel von dem und eigentlich alles, was man weiß, auch ins Leben umsetzt. Wir waren vor einigen Jahren in der Wüste Negev. Ihr kennt die vielleicht, vielleicht war jemand schon noch von euch da. Sonst kennt ihr die von der Landkarte in Israel, diese wunderschöne, sehr öde Wüste. Und wir haben damals einen Ausflug gemacht mit so einem Jeep durch die Wüste. Das war für mich schon sehr herausfordernd. Ich bin jetzt nicht so der Abenteurertyp, obwohl ich Freizeiten mache, aber irgendwann gibt es auch Grenzen. Aber das war schon, also allein auf diesen Jeep draufzukommen, war schon schwierig, war ziemlich hohes Singen. Der Scout hat uns damals gesagt, der den Jeep fuhr, pass auf, es ist ganz egal, ihr zieht euch locker an, aber eine Sache ist wichtig, die ist elementar wichtig. Nehmt genug Wasser mit, es wird heiß. Und als lockerer Westeuropäer habe ich gesagt, was will der denn? Wasser, ja, aber ist ja auch schwer im Rucksack, so eine Wassergeschichte. Ich habe so ein Fläschchen mitgenommen, zum Glück, was ich zu dem Zeitpunkt nicht wusste, meine Frau war wie immer etwas weitsichtiger, da war die Flasche dreimal so groß. 45 Grad, Wüste, Jeep, aussteigen, spazieren gehen, Steine, du kriegst Durst. Da habe ich schnell gemerkt, wie wichtig Wasser ist. Wasser ist lebensnotwendig. Ich habe es überlebt, sonst wäre ich nicht hier. Aber es war schon eine Herausforderung, es war schon ein Erlebnis, wo ich gedacht habe, ja, wir gehen zu Hause an den Wasserkran oder an den Kühlschrank und dann ist alles da. Aber dann, wenn trübe Zeiten da sind, dann muss man Vorsorge treffen, dass es Wasser ausreichend da ist, dass man versorgt ist und eben dieses Wasser auch nehmen kann. Ohne Wasser wäre jede Wanderung sehr gefährlich. Ich glaube, und damit komme ich zu dem, was wir alle wissen. Wir brauchen geistliches Wasser. Wir brauchen, wie Jesus sagt, das Wasser des Lebens. Und zwar nicht nur das Wasser des Lebens, was er uns umsonst gibt, damit unsere Schuld gesühnt wird, damit wir ein Anrecht haben, die Ewigkeit bei ihm zu verbringen. Wir brauchen Wasser des Lebens, um existieren zu können als Christen, um leben zu können als Christen, um Menschen zu sein, die etwas weitergeben können. Durch uns soll das Wasser des Lebens fließen. Wir müssen uns dieser Geschichte aussetzen, dass, wie Jesus das sagt in Johannes 7, 38, wer an mich glaubt, aus diesem Inneren werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Damals bei dieser Wanderung haben wir, nachdem die öde Zeit zu Ende war, waren wir gemeinsam in einer Oase, En-Gedi. Ihr kennt die aus der Bibel. En-Gedi ist eine, das ist unfassbar. Man ist völlig am Ende, man hat nur Öde gesehen und auf einmal kommt man über dieser so ein Ansprung und dann auf einmal steht man in dieser Oase, eine, man könnte schon fast sagen, wie eine tropische Welt, ein riesiger Wasserfall, Bäume, ein Klima, was sofort einlädt, da zu verweilen. Man ist einfach unfassbar glücklich, an dieser Oase zu sein. Ich kann sagen, David hat einen guten Geschmack. Da hat er sich nämlich lange aufgehalten und versteckt in Engedi. Aber das war deswegen so gut, weil das Wasser floss. Und deswegen war David damals in der Lage und er konnte Dinge weitergeben, er konnte Kraft schöpfen. Und wenn wir Wasser des Lebens haben, dann können wir Kraft schöpfen. Wenn wir es nicht haben, wenn wir uns nicht an der Quelle aufhalten, wenn wir Abstand nehmen von der Quelle. Als Christen wissen wir, die Quelle ist Jesus selber. Wenn wir versuchen, unseren Durst zu stillen in allen möglichen anderen Sachen, und das geht ganz schnell, dann verdursten wir. Christen können verdursten, wusstest du das? Nein, Christen können nicht wieder verloren gehen. Aber Christen können verdursten, innerlich zugrunde gehen, wenn sie nicht an der Quelle sind, an der Quelle von Jesus Christus. Und deswegen glaube ich, ist es eine der, wie soll ich das mal sagen, der Hauptanliegen des Widersachers Gottes, dich und mich von der Quelle wegzulocken. Wegzulocken von dem Ort, wo Jesus ist. Von dem Ort, wo wir Erfrischung bekommen, von dem Ort, wo wir Ermutigung bekommen, von dem Ort, wo wir Inspiration bekommen, von dem Ort, wo wir ausgehen und weitergeben und aus uns heraus frisches Wasser fließt. Der Widersacher Gottes, der Teufel, will uns genau davon wegbringen. Er will uns von dieser Wasserversorgung abklemmen. Ich lese euch einen Text, Teile eines Textes aus dem Alten Testament, wo es genau darum ging, dass eine Wasserversorgung abgeklemmt werden sollte. Wenn ihr mitlesen wollt, könnt ihr eure Bibel aufschlagen, eure Bibel anklicken, 1. Mose 26, Teile aus den Versen 12 bis 33. Ich lese das mal vor. In diesem Jahr erntete Isaak 100-mal mehr Getreide, als er ausgesät hatte, denn der Herr segnete ihn. Das weckte jedoch den Neid der Philister. Die Philister, das war damals so das Volk, was sich immer gegen Gott stellte und das Volk Gottes zerstören wollte. Vers 15, sie, die Philister, schütteten die Brunnen Isaaks, die Abrahams Sklaven zu dessen Lebzeiten gegraben hatten, mit Erde zu. Vers 17, da zog Isaak weg und schlug seine Zelte im Tal Gera auf. Er grub die Brunnen wieder auf, die sein Vater hatte graben lassen. Vers 19, die Sklaven von Isaak gruben im Tal und stießen auf eine Quelle. Doch die Hirten von Gera sagten, dies ist unser Wasser. Und sie stritten sich mit Isaaks Hirten. Deshalb nannte Isaak den Brunnen Streit. Vers 22, da zog Isaak weiter und ließ noch einen weiteren Brunnen graben. Diesmal gab es keinen Streit. So nannte Isaak den Brunnen Rechobot. Das heißt so viel wie weiter Raum. Denn er sagte, der Herr hat uns neuen Raum gegeben. Nun werden wir uns im Land ausbreiten können. Von dort zog Isaak weiter. In der ersten Nacht nach seiner Ankunft erschien ihm der Herr. Ich bin der Gott deines Vaters Abrahams. Hab keine Angst, denn ich bin bei dir und ich werde dich segnen. Ganz klar, das bisschen mit dem Blick des Neuen Testamentes wird uns ganz schnell klar, worum es hier geht. Da versuchen die Widersacher Gottes, Isaak, in dem zu zerstören, weil sie genau wussten, wenn seine Herden kein Wasser mehr haben, werden die Herden verdursten. Und wenn die Herde verdurstet ist, wird das Volk von Isaak nicht mehr weiterleben können und man hat einen Erfolg erzielt. Das ist 3000 Jahre her. Und wisst ihr was? Zum Glück und manchmal auch nicht zum Glück ist der Teufel nicht besonders pfiffig. Man würde ja meinen, er würde sich was Neues einfallen lassen im Laufe der Jahrtausende. Neue Ideen entwickeln, wie er die Menschen von Gott wegbringen oder dass sie gar nicht erst zu ihm kommen würden. Aber er ist, ich sage das mal ganz bewusst, ziemlich blöd. Er hat immer wieder dieselben Ideen, wie er Menschen in irgendeiner Weise wegbringen will von der Quelle. Und deswegen habe ich überlegt, dass man diese Brunnen, die hier so ein elementarer Inhalt der Geschichte waren, dass ich glaube, dass diese Brunnen für uns im 21. Jahrhundert eine Bedeutung haben. Obwohl die Geschichte 3000 Jahre alt ist. Wir graben heute keine Brunnen mehr, aber wir reden ja über diese geistliche Wasserversorgung. Wir reden darüber, dass wir wirklich inspiriert werden wollen von Gott und dass wir lebendiges Wasser aus uns herauskommt. Und das will der Teufel nicht. Er will, dass wir uns mit anderen Gedanken auseinandersetzen. Ich gehe die mal durch. Diese, das sind 5 Brunnen, also weiß genau, kannst sofort abchecken, wann die Predigt zu Ende ist, falls es dir zu lang wird. Beim 5. Brunnen ungefähr sind wir fertig. Der 1. Brunnen war eben der verstopfte Brunnen. Der verstopfte Brunnen. Erde. Da war also Erde, wurde genommen, logischerweise, um den Brunnen zu verstopfen. Erde könnte man vielleicht vergleichen mit Dingen dieser Erde, dieser Welt, in der wir leben. Wir leben in einer Welt, das ist gut, dass wir hier sind. Wir haben eine Aufgabe in dieser Welt. Aber es kann sein, dass es Sachen aus diesem System gibt, das wir einerseits gerne nutzen dürfen und nutzen sollen, aber es kann trotzdem sein, dass Sachen aus diesem System Welt dazu beitragen, dass unsere Brunnen, unsere geistlichen Brunnen zerstopft werden. Es gibt da viele Beispiele, ich könnte euch viele sagen, aber nehmen wir das Thema Geld. Geld ist ein ganz schwieriges Thema. Sobald es einem ans Portemonnaie geht, merkt man auf einmal, wie krass das ist. Und wenn man sich dann darauf fokussiert, kann das sein, dass das Erde wird, die deinen Brunnen zustopfen. Es kann auch sein, dass es Freunde sind, dass es bekannte Menschen sind in deiner Umgebung, die dir einfach nicht gut tun. Gibt es das? Ja klar gibt es das. Jeder von uns weiß genau, es gibt Menschen im Alltagsleben, die tun einem gut und es gibt Menschen, die tun einem nicht gut. Ist man mehr mit denen zusammen, die einem nicht gut tun, dann werden die Brunnen sehr schnell zerstopft. Es kann sein, dass du dir große Sorgen in deiner Familie machst. Es kann sein, dass du Sorge um einen Arbeitsplatz hast. Es kann sein, dass du Sorge finanzieller Hinsicht hast. Es kann sein, dass du Sorge hast, weil du eine Krankheit diagnostiziert bekommen hast. Was auch immer. Das sind ja Dinge unseres Lebens, die auch völlig dazugehören. Die Frage ist nur, welche Priorität haben sie? Werden sie zur Erde, die den Brunnen zustopfen, oder lassen wir das zu, dass Gott es irgendwie auch nutzt? Dazu komme ich gleich noch in einem anderen Brunnen. Es gibt also, und das will ich als festhalten, als Merksatz könnte man auch so sagen, noch vorher was anderes, das bevor der Merksatz kommt. Ich habe immer so kurz einen Satz. Ich glaube, wenn wir aufpassen sollen, dass es wir nicht zugeschüttete Brunnen bekommen, müssen wir ja irgendwie überlegen, wie bleibe ich denn dran, dass das nicht passiert. Und ich glaube, dass eine Lösung ist die Kommunikation mit Gott. Jim Cimbala, ein Prediger aus New York, hat in einem seiner Bücher mal geschrieben, Tatsache ist, dass der Teufel keine besonders große Angst vor unseren menschlichen Bemühungen hat. Aber er weiß, dass sein Reich Schaden nehmen wird, wenn die Christen ihre Herzen zu Gott erheben und beten. Ich mach mal eine Klammer auf. Wir hatten vor einigen Wochen ja eine Freizeit, das wisst ihr. Und es hat mich persönlich extrem berührt zu wissen, dass ihr als Kirche, dass ihr als Gemeinde, viele von euch sehr bewusst in diesen 6 Tagen für diese Freizeit gebetet haben. Und als Ermutigung, es war eine großartige Zeit. Eine Zeit, wo wir Gott erlebt haben, eine Zeit, wo wir Wunder erlebt haben, eine Zeit, wo wir erlebt haben, wie Menschen sich verändert haben, eine Zeit, wo wir erlebt haben, dass Gottes Gegenwart gekommen ist. Und das ist liegt nicht daran, weil wir so cool sind, weil wir es so toll machen. Es liegt immer daran, wenn Gottes Gegenwart kommt, dann hat der Arm sich in Bewegung gesetzt von Menschen, die das erbeten haben. Wir haben da auch für gebetet, aber ihr habt euch sozusagen eingereiht. Und das passt gerade hier so gut, Danke zu sagen für das, was ihr als Kirche, als Gemeinde da getan habt. Und ich glaube tatsächlich, dass 10 Minuten bewusstes Gebet mehr bewirken als die 10 dollsten Prediger des dollsten Predigers dieser Nation. Bewusstes Beten zu Gott. Wir reden ja nicht mit irgendjemandem, sondern wir reden mit dem Schöpfer des Universums. Ein Satz, es ist so ein Wortspiel, das Gebet ersetzt keine Tat. Aber es ist eine Tat, die durch nichts ersetzt werden kann. Und ich glaube, da sind wir alle, mal ganz ehrlich, ihr seid jetzt ein großes Vorbild für mich, was ihr da gemacht habt während der Freizeit. Und letztlich wissen wir aber auch alle, dass das so ein Punkt ist, wo wir uns zu oftmals überwinden müssen, so am Morgen oder wann auch immer. Es geht ja nicht darum, wann wir beten. Gott sagt ja nicht, du musst morgens um 6:30 beten, damit ich diesen Tag segne, sondern er sagt, red doch einfach mit mir, wann immer du das möchtest. Ich glaube, wir haben da alle noch Nachholbedarf. Von daher, der Merksatz 1, den ich euch gerne sagen würde zu dem verstopften Brunnen. Verstopfte Lebensbrunnen werden frei durch die Macht des Gebetes. Verstopfte Lebensbrunnen werden frei durch die Macht des Gebetes. Der zweite Brunnen stand in Vers 18. Da ließ Isaak die Brunnen wieder aufbohren. Ich habe noch nie im Leben einen Brunnen gebohrt, weiß ich nicht, wie das geht, aber eins ist mir völlig klar. Einen Brunnen zu bohren ist Arbeit. Man muss proaktiv sein, um so ein Loch in die Erde zu bekommen, das dann irgendwann Wasser heraussprudelt. Ja, heutzutage hat man dafür große elektrische Bohrer, dann steht man daneben und das meine ich. Aber wenn du wirklich mal in deinem Garten bohren würdest mit der Schaufel, dann wüsstest du, es ist echt Arbeit. Stelle ich mir so vor, ich habe es noch nie gemacht. Habe auch nicht vor, es zu machen, aber es muss wohl Arbeit sein. Und ich glaube, wenn wir von diesen aufgebohrten Brunnen sprechen, also von der Tatsache, dass Isaak proaktiv etwas gemacht hat, dann glaube ich, gibt es Bereiche im Leben, wo wir selber gefragt sind, damit unsere Lebensbrunnen, unsere geistlichen Brunnen nicht zugestopft werden. Wo wir selber Dinge tun dürfen und tun müssen. Da gibt es auch viele Beispiele, aber kennst du das, dass du in deinem Leben irgendeine Gewohnheit hast, von der du genau weißt, ich sollte es besser nicht tun. Wie immer die Gewohnheit auch ist. Und weißt du auch, dass es richtig schwer ist, Gewohnheiten sich abzugewöhnen, wenn sie negativ sind. Jetzt müsste normalerweise das Beispiel vom Rauchen kommen, aber das ist immer blöd. Ich habe mein Leben lang nicht geraucht. Und dann einem Raucher zu sagen, gewöhnst dir ab, finde ich irgendwie so, weiß ich nicht. Das kannst du einen Lungenarzt fragen, dann sagt er dir schon was dazu. Aber Gewohnheiten sich abzugewöhnen, die negativ sind, ist ein Problem. Aber es geht nur, es funktioniert nur, wenn man proaktiv sagt, ich möchte das jetzt gerne anders machen. Ich war vor einigen, ja, es ist 3 Monate her, hatte ich mal so einen Arztbesuch, so einen Arzttermin. Und dann hat er zu mir gesagt, Dirk, also wir duzen uns, in dem Fall kenne ich den ganz gut, sagte, hör mal, es würde Sinn machen, wenn du einige Funde verlieren würdest, weil in deinem Inneren ist nicht so alles, in deinem Bauchbereich nicht so alles ganz cool, nicht so ganz in Ordnung. Ich gesagt, okay, hast du das mal gemacht? Ich habe mich dann entschieden, bestimmte Dinge nicht mehr zu essen. Und das waren jetzt keine Sachen, wo ich gedacht habe, naja, ist ja klar, kein Problem. Ich habe mich entschieden und ich muss sagen, bis heute ist jeder Tag eine Herausforderung, auch nach 3 Monaten noch, mich zu entscheiden, bestimmte Dinge nicht zu essen. Ja, zwischendurch, kennt ihr ja, Shit Days heißt das, glaube ich, auf Neudeutsch, dann macht man es nochmal anders. Aber wisst ihr, was ich meine? Eine Entscheidung zu treffen, ja, du isst jetzt keine Pommes mehr. Ansonsten 4-mal die Woche halt, zum Beispiel. Nein, du isst jetzt keine Süßigkeiten mehr. Weißt du, wie es abends vor dem Fernsehapparat manchmal aussieht mit der Schokolade? 30 bis 60 Sekunden, dann war die Schokolade weg. Was soll die da noch auf dem Tisch liegen? Die muss doch irgendwie auch verzehrt werden. Da hatte ich überhaupt kein Problem mit. Ich mache es nicht mehr, obwohl es mir wirklich, wirklich, wirklich schwerfällt. Gewohnheiten zu verändern ist eine schwierige Herausforderung. Aber ich glaube, Wir können das proaktiv tun. Und du weißt am besten, was auch vielleicht eine negative Gewohnheit ist. Das können auch Gedankengewohnheiten sein. Ich kenne Menschen, die haben von vornherein negatives Denken. Alles, was sie sehen, ist erstmal negativ. Und ich glaube, wir dürfen uns angewöhnen, erstmal positiv zu denken. Ja, jetzt klingelt das schon wieder. Ah, das Evangelium des positiven Denkens. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Nein, ich glaube, wir müssen positiv denken. Wir müssen die Verheißungen Gottes, die in der Bibel stehen, aussprechen, positiv über unserem Leben, weil das etwas mit unserem Leben macht. Wir denken, die Bibel ist so ein Buch, was wir natürlich haben, aber da stehen Verheißungen drin, wo Gott positiv über uns denkt. Warum kannst du nicht sagen, ich bin geliebt, ich bin besonders gesegnet und, und. Also unser Denken positiv zu verändern. Was es auch ist, es gibt so ein, wie soll ich mal sagen, es gibt so Filter, die wir im Leben haben. Ich vergleiche das immer mit den Filtern. Wir haben bei uns in der Firma so eine Klimaanlage und die muss regelmäßig gereinigt werden. Dann muss man so eine Klappe aufmachen und dann kommt da so ein Filter raus. Und wenn der Filter so nach 3-4 Monaten, sieht der schon schmutzig aus. Und manchmal sagt der Monteur, da sollte mal ein neuer Filter rein, damit die Luft wieder gut zirkuliert und du nicht irgendwie negative Luft einatmest. Weißt du was? Es kann sein, dass wir in unserem Alltag, in unserem Leben geistliche Filter eingebaut haben, die es verhindern, dass wir weiterkommen in unserem geistlichen Denken. Und manchmal macht es Sinn, einen Filter, der vielleicht schon viele Jahre in dir drin war, einfach mal rauszuholen, hier so rauszuziehen, zu säubern oder möglicherweise auch mal einen neuen Filter reinzupacken, um auch mal frei zu sein für Dinge, die Gottes Geist dir sagen will. Das ist, ich rede nur von Dingen, die ich kenne und wo ich auch weiß, dass ich ein Problem damit hatte. Aber es ist befreiend zu wissen, dass man selber etwas mit Gott zusammen tun darf, damit unsere Lebensbrunnen wieder aufgebaut werden. Und ich glaube, das gilt für jeden persönlich. Und das gilt auch für jede Gemeinde, für jede Kirche, dann nochmal neu zu überlegen, wo stehen wir gerade und wo spricht Gott zu uns vielleicht Dinge zu verändern. Der Merksatz 2 bedeutet deswegen, aufgebohrte Brunnen führen in die geistliche Freiheit. So wie Gott ja immer in Freiheit führen will, setzen wir uns manchmal in Unfreiheit. Der dritte Brunnen, Vers 19. Die Sklaven von Isaak gruben im Tal und stießen auf eine Quelle. Der dritte Brunnen ist der Talbrunnen. Es ist sehr leicht zu erklären, worum es hier geht, aber viel zu schwer, um es zu leben. Weißt du, da muss man keine besondere prophetische Gabe haben, um zu wissen, dass wenn man in einer Gemeinde, in einer Kirche ist, dass jeder seine persönlichen Talbrunnen kennt. Jeder kennt seine Zeiten, wo er, wenn er darüber nachdenkt, überlegt, die hätte ich nicht gebraucht. Die waren echt schwer. Das war wirklich eine Herausforderung. Das hat viel mit mir gemacht, als ich in diesem Tal war. Das stimmt. Und da gibt es so viele Täler. Ob das Krankheiten sind, ob das familiäre Dinge sind, ob das auch wieder Gemeindedinge sind, ob das berufliche Dinge sind, was auch immer. Es gibt Täler im Leben, die man, wenn man in diesem Tal ist, nicht braucht. Ja, stimmt auch, dass man aus diesem Tal rauskommt. Brian Houston hat das mal so ausgedrückt. Täler sind nicht dazu da, um dort Zelte aufzubauen und Flöcke in die Erde zu schlagen. Täler sind dazu da, um durch sie hindurchzugehen. Es hört sich so leicht an, so locker. Und trotzdem ist es wahr. Wenn du mal in den Bergen warst, eine Wanderung gemacht hast und du kommst in so ein Tal, das ist nicht der Ort, wo man sein Stativ aufbaut und sagt, oh, hier mache ich mal so richtig schöne Fotos, so wo rechts und links nur dunkle Berge sind und keine Sonne hinkommt. Und du kämst auch nicht auf die Idee zu sagen, ja wirklich, hier will ich mal campen und 3 Wochen bleiben. Du denkst dir, ich gehe durch dieses Tal, denn da hinten sehe ich irgendwo schon die Sonne. Und wenn ich oben auf dem Hügel bin, dann mache ich mein Bild. Dann werde ich mein Zelt aufschlagen. Dann weiß ich, wo ich mich wohlfühle. David hat das mal ausgedrückt im Psalm 84. Wenn wir durch ein dürres Tal gehen, brechen dort Quellen hervor. Die Täler gehören dazu. Aber die Täler sind nicht dafür da, um da zu bleiben. Weißt du, im Tal sollten wir uns eins immer vor Augen haben. Gott ist gut. Gott liebt uns. Wir sind Gott wichtig. Und Gott ist alles möglich. Wenn David das verstanden hat, dass in den Tälern Quellen hervorbrechen, dann wusste er, wovon er sprach. Und ich glaube, so wie ich weiß, dass jeder von euch Täler durchlebt hat oder gerade durchlebt. Wenn man die Menschen fragt, die Täler durchlebt haben und gerade wieder an der Sonne sind, man würde sie fragen, was würdest du heute über das Tal sagen, wo Gott dich durchgeführt hat? Dann würden die meisten sagen, es war eine echt schwierige Zeit. Aber es war eine Zeit, die zu meinem Leben dazugehörte und es war eine Zeit, wo Gott mich besonders gesegnet hat. Das soll nicht heißen, dass wir uns Täler wünschen sollen, aber Täler gehören dazu. Und deswegen ist der Merksatz 3, Täler sollten zu Zeiten des Segens werden. Manchmal dauert das einen Augenblick, bis man das versteht. Aber es kommt. 4. Brunnen, Vers 20. Die Hirten von Gera sagten, dies ist unser Wasser. Sie stritten sich mit Isaaks Hirten und deshalb nannte Isaak den Brunnen Streit. Also der 4. Brunnen ist der Streitbrunnen. Du kennst die Namen des Teufels. Teufel, Satan, Diabolos. Und gerade dieses Wort, Diabolos, das wisst ihr, aber wir vergessen es oft. Bedeutet übersetzt Auseinanderbringer. Und wie oft ist ihm das gelungen? In unserem persönlichen Umfeld? Und wie oft ist ihm das gelungen im Umfeld von Gemeinde und Kirche? Auseinanderzubringen. Die Bibel sagt etwas anderes. Epheser 4, 32, seid vielmehr freundlich, barmherzig, bereit einander zu vergeben, so wie Gott euch durch Jesus Christus vergeben hat. Ihr merkt, das sind alles Basics heute Morgen. Der Streitbrunnen heißt gleichzeitig für uns, aus dem Streitbrunnen kann ein Brunnen der Vergebung werden. Vergebung in der Ehe. Vergebung unter Freunden, Vergebung unter Geschwistern in einer Gemeinde, Vergebung. Weißt du was, Vergebung? Überleg mal, Vergebung. Als Jesus am Kreuz war und diese 3 Worte gesagt hat, es ist vollbracht, dann waren das die Worte, die die Basis geschaffen haben für deine und meine Vergebung gegenüber Gott. Letztlich, und ich weiß, dass Vergebung manchmal schwierig ist. Ich will das nicht runterspielen, überhaupt nicht. Und ich weiß auch, dass Vergebung ein Prozess oft ist, den man nicht von heute auf morgen erlebt und machen kann, emotional. Und trotzdem glaube ich auch, dass Vergebung eine Entscheidung ist. Ich kann sagen, ich vergebe, und ich sage das laut vor Gott, und ich habe das in bestimmten Lebenssituationen laut vor Gott gesagt, ich vergebe dem oder dem in deinem Namen, Jesus. Das war eine Entscheidung. Und in dem Moment, muss ich sagen, war meine Emotion, mein Gefühl noch meilenweit von dieser Entscheidung weg. Aber irgendwann ist dann auch die Emotion dazugekommen. Und deswegen glaube ich, dass dieser Streitbrunnen kein Brunnen sein darf, der unsere Lebensquellen kaputt macht, zustopft. Sondern ich glaube, es ist so wichtig, Vergebung zu leben. Und wenn dir jetzt jemand einfällt, in diesem Moment, wo du denkst, da sollte ich hingehen, egal wie schwer dir das fällt, dann ist das der Moment, wo du heute sagen kannst, ich möchte dieser Person heute noch vergeben. Und wenn diese Person gar nicht mehr da ist und du hast keinen Zugriff mehr für diese Person, dann kannst du das auch tun, ohne dass diese Person da ist. Ich erzähle das von mir ganz ehrlich. Mein Vater war schon viele Jahre tot, als mir dieses Thema bewusst wurde. Und auch bewusst wurde, dass ich als Kind und Jugendlicher manche Verletzungen erlebt habe, die von seiner Seite ausgingen. Ob bewusst oder unbewusst, ist gar nicht entscheidend. Ich war verletzt. Und ich habe damals mit einem Freund laut ausgesprochen, ich vergebe meinem Vater für das, wo er mich verletzt hat. Und wenn ich heute über meinen Vater spreche, der 22 Jahre nicht mehr lebt, dann sehe ich nach wie vor die Dinge, die nicht so gut waren. Aber es macht nichts mehr mit mir. Und es hat viele Jahre was mit mir gemacht. Und ich glaube, dass nicht vergeben etwas mit dir macht. Und ganz ehrlich, die meisten Gemeinden, die zerrütten deswegen, weil man einander nicht vergibt. Und weil man vergisst, wer der große Vergebende in unserem Leben ist, nämlich Jesus Christus. Ich sage das nochmal. Es ist eine Entscheidung, die vor dem Gefühl kommt. Aber wenn du diese Entscheidung triffst, kommt das Gefühl nach und Gott wird dich segnen. Deswegen ist der vierte Merksatz, Vergebung führt zu Frieden und Freiheit. Der fünfte Brunnen, ganz toller Brunnen. Isaak zog weiter und ließ noch einen weiteren Brunnen graben. Diesmal gab es keinen Streit. Interessant, gell? Nachdem der Streitbrunnen geklärt war, geht man weiter und dann nennt Isaak diesen neuen Brunnen Rechoboth. Das hebräische Wort für freier, weiter Raum. Die Bibel sagt in Psalm 31, Vers 9, sagt auch David, du stellst meine Füße auf weiten Raum. Wenn wir diesen weiten Raumbrunnen, wenn wir den haben, dann sind wir in der Lage, Dinge zu tun, die wir vorher nicht in der Lage waren zu tun. Und das ist keine Frage des Alters. Das ist eine Frage, begebe ich mich in diese Abhängigkeit von Gott, in diesen weiten Raum. Lies mal 1. Korinther 12 oder Römer 14 und andere Stellen, wo gesprochen wird über das, was Gott in dich hineingelegt hat. Und oft ist es so, das schlummert in dir, weil andere Brunnen noch zu sind und du kannst das nicht leben. Und auf einmal merkst du, ich lebe das, weil ein weiter Raum vor mir ist. Du hast eine Begabung. Jeder von uns hat eine Begabung. Und dieser weite Raum, dieses weite Land steht vor uns. Regina und ich, wir beten morgens früh ganz oft dieses Gebet des Jabez. Herr, erweitere mein Gebiet. Wir stehen jeden Morgen miteinander im Gebet vor Gott und sagen, wir möchten gerne an diesem Tag, dass unser Gebiet größer wird und wir eine größere Spannweite haben und bekommen von dem, was Gott für uns bereitet hat. Du wirst kreativ. Ich überlege gerade, die Menschen, als Jesus auf der Erde war, die eben diesen Kranken sahen, die haben dann gesagt, wir kommen nicht zu ihm dran. Und sie haben Dächer abgedeckt, um einen Menschen vor Jesus zu leben. Der weite Raum lässt einen die Angst vergessen. Der weite Raum lässt einen einfach fröhlich seinen Weg ziehen, weil man weiß, man hat Jesus an seiner Seite. Du glaubst an das Unmögliche. Du lebst deine Träume, die Jesus in dein Herz gelegt hat. Er ist nämlich der Schöpfer der Träume. Hab Träume. Hör auf, nicht zu träumen, sondern träume mit Gott. Deswegen ist der fünfte Merksatz, Gott will dich. Und ich sage ganz bewusst, egal wie alt du bist, in ein weites Land führen. Das ganz große Land erwartet uns in der Ewigkeit. Aber er will uns jetzt, in hier und heute, hat die Ewigkeit ja schon längst begonnen. Und er will uns in ein weites Land führen. Ich weiß nicht, welcher Brunnen dich vielleicht heute Morgen in irgendeiner Weise angesprochen hat. Mir ging das so, als ich das diese Woche nochmal vorbereitet habe, so ein bisschen gedanklich da durchgegangen bin, dass ich gemerkt habe, dass jeder dieser Brunnen irgendwie mein Herz berührt und ich in allen Bereichen merke, dass es da noch, wie heißt das so schön, Luft nach oben gibt. Und das ist auch in Ordnung. Gott erwartet nicht von uns, dass wir perfekt werden. Wir werden nie perfekt sein. Aber worüber Gott sich freut, ist, dass wir unser Herz aufpassen, mehr als alles behüte und dein Herz, steht in den Sprüchen. Und dass wir uns ja von Gott einfach jeden Tag neu berühren und verändern lassen. Nun denkst du vielleicht auch jetzt, ja, aber ich schaffe das sowieso nicht. Grundsätzlich ist das auch so. Wir schaffen das auch nicht alleine. Wir schaffen Dinge nicht alleine. Aber es gibt da so eine schöne Stelle aus Sacharja 4, die euch bestimmt zum größten Teil sehr bekannt ist. Da steht, was du vorhast, wird dir nicht durch die Macht eines Heeres und nicht durch menschliche Kraft gelingen. Nein, mein Geist wird es bewirken. Das verspreche ich, der Herr, der allmächtige Gott. Wenn du Gottes Kind bist, ist Gottes Geist in dir. Er ist dein Zuhause. Wir sind das Zuhause von Gottes Geist. Lass dir das mal bitte ganz kurz, wie man so schön sagt, über der Zunge zergehen. Wir sind das Zuhause von Gottes Geist. Ein Teil der Gottheit lebt in dir und mir. Ich finde diesen Gedanken unfassbar. Herausfordernd, frohmachend. Und ich hoffe, dass diese Brunnen euch ein bisschen weitergeholfen haben. Und ich würde euch gerne zum Schluss, wie ich das immer so mache, einen Segen mitgeben. Für diese Woche, für diese Zeit. Und ich bitte euch aufzustehen. Gottes Macht, halte dich aufrecht. Gottes Weisheit, leite dich. Gottes Auge, schaue für dich. Gottes Ohr, höre für dich. Gottes Wort, spreche für dich. Gottes Hand, bewahre dich. Erschaffe dir Rat und Schutz in all deinen Ängsten. Er gebe dir den Mut, aufzubrechen und die Kraft, neue Wege zu gehen. Gott sei Licht auf deinem Weg. Er nehme dich bei der Hand und gebe dir viele Zeichen seiner Nähe und ein Vertrauen, das immer größer wird und sich nicht beirren lässt. So segne dich Gott der Vater, Gott der Sohn, und Gott, der Heilige Geist.